Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars. The Acolyte.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik, einem Digitech Spoiler Podcast mit dem Patrick Vogt.
Hallo miteinander.
Und dem Ramon Schneider.
Hallo miteinander.
Ich bin der Luca Fontana und heute besprechen wir die dritte Folge von The Acolyte mit dem Namen...
Mit dem Namen Schicksal oder auf Englisch Destiny. Und da muss ich schon sagen, oh, man tut jetzt auf den Doppeltitel verzichten, weil die ersten zwei Folgen haben jeweils einen Doppeltitel gehabt.
Vielleicht auch, weil man ja quasi in dieser Folge beide Hauptfiguren, Tosh und Mei, quasi zusammen hat. Das ist die Folge, die wir irgendwie alle haben gesehen haben oder gewusst haben, die muss kommen, nämlich der Flashback, die grosse Rückblende, die uns endlich zeigt, was damals vor 16 Jahren auf Brandock passiert ist. Damals, wo halt eben das Feuer die Familie von der Osh und von der Mei zerstört hat. Eine Familie, die sich, wie jetzt in dieser Folge herausgestellt hat, eigentlich ein Hexenzirkel ist, wo der dunklen Seite von der Macht huldigt. Patrick, wie hat dir die Folge gefallen?
Ich bin noch nicht so ganz schlüssig. Ich weiß nicht, ob ich es genug sacken konnte, aber vielleicht hilft dir jetzt, wenn wir jetzt darüber schwätzen. Es ist gar nicht so schlecht gewesen. Es hat neue Ansätze, vor allem auch das Thema Hexen in Star Wars ist ja nicht ganz neu, aber da kennt man ja bis jetzt meines Wissens, einmal ich mit meinem Grund-Star Wars-Wissen, einfach die auf Datomir. Die Folge, sie ist... auch okay war bis jetzt. Also es ist, was ich gefunden habe für eine Rückblende, die eigentlich ganz viele Fragen beantworten sollte, hat sie mir ganz viel Neue mit auf den Weg gegeben.
Mhm. Ramon?
Ja, ich kann mich da eigentlich recht gut anschliessen an der Meinung von Patrick. Ich finde, die Rückblende ist mega wichtig gewesen. Sie ist nötig gewesen, um halt so ein bisschen Kontext zu zeigen, um zu schauen, wie sind die Zwillinge halt früher aufgewachsen auf dem Planet. Und darum, also ich muss schon auch sagen, wie schon die ersten zwei Folgen visuell mega schön gemacht, mega anschaulich, aber inhaltlich hat mir die Folge wirklich nicht gefallen, weil ich habe eigentlich eben von dieser Rückblende so viel erwartet, so viel die Fragen, die halt aus Folge 1 und 2 irgendwie auftaucht sind, habe ich immer noch genau gleich wie von den ersten zwei Folgen. Es ist nichts beantwortet worden. Und darum habe ich irgendwie so das Gefühl, ist es eine mega überflüssige Folge auch gewesen, weil sie hat mir inhaltlich wirklich nichts gegeben.
Sehr gut. Es dürfte eine spannende Folge heute, weil ich bin komplett anderer Meinung. Ich finde sogar, ehrlich gesagt, und das wird sicher die ein oder andere überraschen, strukturell habe ich das bis jetzt vielleicht sogar die beste Folge gefunden. Vor allem, weil sie für mich keine erzählerische Längen hatte. Sie hat klare Struktur, einen roten Faden, no pun intended. Die Folge weiss, was sie uns erzählen will und vor allem wie. Und ja, wir bekommen ein paar Antworten zum Brandock-Mysterium, erfrischenderweise auch recht früh, finde ich, in dieser Staffel. Aber eben nicht alles, weil ich glaube, bei der dritten von acht Folgen wäre das auch einfach viel zu früh, so eine Mystery-Box-Reihe in so einer Kiste. Das muss noch ein bisschen länger vom Mysterium leben können. Und für mich als Hardcore-Fan hat es auch einfach ein paar mega spannende Verbindungen zu den Prequels gegeben. Und ich habe da einiges an Deep Dive lecker besser vorbereitet, darum unbedingt dranbleiben an dieser Folge. Da kommt ganz vieles von mir. Auf der anderen Seite, es stimmt schon, was ich sage. Also das Writing ist durchschnittlich. Vor allem auch Dialoge, sie wirken teilweise uren Hanebücher. Und auch da nochmals Andor hat mich dort wirklich ein bisschen verdorben. Es war halt einfach wirklich diese Reihe, die mir gezeigt hat, wie gut geschriebene Star Wars eben kann sein. Und ja, auch schauspielerisch in dieser Folge reisst niemand etwas raus. Vor allem die zwei Kinder nicht, sie mögen es mir verziehen. Das ist halt immer ein bisschen so mit Kinderdarstellern. Das ist immer ein bisschen Top oder Flop. Darum, ausser also der Lee Jung-jae als Meister Saul, der bleibt für mich die grosse, alles rettende Präsenz immer. Und ja, also The Acolyte, auch nach der dritten Folge bleibt es für mich so die gute Star Wars-Serie, die halt ein paar Macken hat.
Ich bin froh, greifst du das mit den Kindern auf, weil das habe ich fett auf meine Notizen eingetragen. Das ist also wirklich furchtbar und ich frage mich, ob man da wirklich nicht irgendwie bessere Schauspielende gefunden hätte. Es ist auch an anderen Orten zum Teil recht hölzern und ich meine, wenn da der Hexenzirkel sich dann zum Ritual zusammenfindet, habe ich das ein bisschen, so irgendwie so ein bisschen den Laiengruppencharakter zeitweise gehabt. Aber ist gut, haben wir das jetzt gemacht, wenn wir nachher nicht mehr drauf rumreiten. Ist gut.
Die Armen, genau. Ich wollte ja nicht auf die. Also, die können ja nicht dafür, die sind gehasset worden, aber ich bin auch der Meinung, vielleicht hätte man da ein bisschen bessere können finden. Starten wir in die Folge. Brandock vor 16 Jahren. Wir sehen Ocean May als Kinder und die Folge die fängt genau unter dem Baum an, von wo später eben das Gift kommt, wo der Meister Torbin töten wird. Und für mich sind das schon die ersten paar Interaktionen zwischen der Ocean und der May. Halt nicht mega gut geschrieben oder geschauspielert, aber sie sind sehr, sehr wichtig, weil sie zeichnen eine wichtige Parallele zwischen der May, vor allem meiner Meinung nach, und dem Anakin. Nämlich, das haben wir ja in der letzten Folge etabliert, Ocean. Sie repräsentiert ja ein bisschen so das Licht, oder? Auch mit dem Namen. Und May hingegen die Dunkelheit. Und wenn die Ocean die Macht nutzt, quasi den Schmetterling versucht festzuheben, so, dann lässt sie es gerade wieder los, weil sie sich so ein bisschen beschämt ist, dass sie das gemacht hat. Die May hingegen, sie genießt die Macht. Also da wird auch wieder das Hell-Dunkel klar etabliert. Und was mir auch aufgefallen ist, nicht nur da, sondern auch irgendwie bei fast allen Interaktionen zwischen diesen beiden, die Ocean sucht Abstand zu der May. Die May hingegen, sie ist richtiggehend von der Ocean besessen, sogar vom Licht von der Ocean, wenn man es symbolisch ausdrücken will. Und das ist irgendwie doch genau die Besessenheit oder die Art von Liebe, die die Jedi doch fürchtet, oder? Also der Anakin in den Prequels hat zuerst seine Mutter verloren, nachher hat er immer die Visionen vom Tod von der Padme gehabt und den Gedanken quasi nicht können ertragen, sie zu verlieren, ist genau das gewesen, was ihn am Schluss zu der dunklen Seite getrieben hat. Und ich glaube, das ist das, was Ciri uns da ein bisschen so will sagen. Halt, ich sage mal, Idee gut, Umsetzung vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen durchschnittlicher. Aber May, die Besessenheit vom Licht von der Ocean, das erinnert mich mega an die Besessenheit von Anakin und der Obsession eigentlich. Wenn es nicht mehr Liebe ist, sondern fast schon Obsession. Und dass das halt wirklich ein Pfad ist, der zu der Dunkelheit führt und zum Untergang, wie wir am Ende von der Folge gesehen werden. Oder wie seht ihr das? Bin ich da völlig am Abdriften?
Ich finde halt, wenn du jetzt das sagst, mit dieser ganzen Meta-Verbindung, die du setzt, und darum findest du das cool, muss ich halt sagen, durch jemanden, der diese Meta-Verbindung nicht macht, ist es halt langweilig. Also, du musst die Serie halt auch schauen können, ohne dass du den Kontext hast. Und jetzt, wie du gesagt hast, bei dieser Sequenz dort oder bei dieser Einstellung, wo sie dort beide unter dem Baum hocken und mit der Macht da das kleine Vögelchen oder Schmetterling-Dings, was sie ist, irgendwie so halt festheben, ist irgendwie, zuerst macht sie ja Dosha, hebt den Schmetterling fest und nachher macht es May, hebt den Schmetterling fest. Aber sie haben beide genau das Gleiche gemacht. Aber es wird irgendwie so, ah, sie darf es, aber die andere, nein, ist mega gemein, dass sie das macht. Hä? Sie haben beide genau das Gleiche gemacht.
Ja, aber die Ocean ja viel kürzer. Sie hat ja nur kurz auf der Hand mit einer Hand und die Ocean siehst wirklich mit beiden Händen fest und sie so, hey, stopp und so. Und sie hebt es immer noch weiter. Also.
Ah, ist schon ein bisschen gewollt.
Mein Eindruck dort ist halt wirklich gewesen, dass Dosha auch so mit ihrer Gestik und so, dass sie das säuferli macht, dass sie das vorsichtig macht. Und dort, was dann die May macht, dass es sieht ja auch schon wie so grob aus, die Nutzung von dieser Macht. Oder?
Aber witzig habe ich auch gefunden, dass, obwohl es 16 Jahre her ist, sie genau die gleiche Frisur haben. Immer noch. Also weißt, dass das einfach nicht ändert.
Aber das ist doch so Movie-Tropes-mäßig, immer wenn es um Zwillinge geht. Und so. Einfach damit wir als Zuschauer auch wirklich der letzte Double kapiert hat, dass das die gleichen sind und so, die haben teils die gleichen. Und sie hat auch immer die gleichen Kleider an und so, ich weiß nicht.
Zwar, dort bin ich zum Teil schon ein bisschen verwirrt gewesen, weil es halt eben beide ja genau gleich ausgesehen haben, habe ich dann immer nicht genau gewusst, hey, ist jetzt das May, ist jetzt das Ocean? In der jetzigen Zeit kannst du es eben durch Kleider und so, die sie haben, recht gut auseinanderscheiden, aber dort ist es wirklich schwierig gewesen.
In der Gegenwart ist sie dann wirklich auch einfach eine Person, also von einer Schauspielerin, und bei den Kindern sind es halt schon zwei. Man sieht, wenn man genau anschaut, sieht man es dann schon. Aber ich möchte noch auf etwas schnell eingehen, was der Ramon gesagt hat. Ich finde das ein wichtiger Punkt. Ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen vom Charlie Barnett. Das ist der, der Yorg Fandar spielt. Und er hat eben gerade gefunden, dass die Wahl vom Zeitpunkt, also wo die Serie spielt, dass das sehr befreiend sei. Und dass ja genau auch Star Wars Neuling so könnten einsteigen in die Materie. Aber genau so eine Szene, die wir jetzt gerade besprechen, wo dann für einen Neuling einfach irgendwie eben, vielleicht irgendwie langweilig oder mühsam oder einfach nichts gibt, ist dann für Leute, die doch ein bisschen mehr Background haben, wie für dich, Luca, als Star Wars Gott und für mich als Akolyt vielleicht, gibt denn das schon viel, viel mehr her. Also ich weiss nicht, was ein Neuling jetzt mit dem kann anfangen kann. Also da, wenn dann der Kontext dazukommt, den wir jetzt geben, okay, aber sonst...
Du, es stimmt, was du sagst. Andererseits, es wird immer so sein, dass jemand, der halt wie ich mega in der Lore drin ist, mehr wird können aus dem Zeug rausziehen als jemand, der völlig neu ist und halt das alles erst noch kennenlernt. Das ist unumgänglich, habe ich das Gefühl. Und für jemand anderes ist das jetzt einfach eine Szene gewesen zwischen zwei Mädchen, die ein bisschen etabliert. Die eine ist ein bisschen böser als die andere. Und für mich, der ein bisschen deeper ist, der sieht halt all die Verbindung und sagt, wow, krass, oder Foreshadowing und Zeugs und Sachen. Gehen wir weiter. Wir sehen, die zwei Mädchen, die leben in einer Festung, baut quasi in einem riesigen bewohnten Berg sozusagen. Und die Festung ist halt eben nicht nur ihr Daheim, sondern das Versteck eben von diesem mächtigen Hexenzirkel. Und niemand darf die Festung verlassen, weil, das sieht man auch noch kurz, mit dem Meister Sol, der denen nachschaut, sonst besteht die Gefahr, dass sie entdeckt werden von denen in der Galaxis, die bestimmt, wer die Macht nutzen darf und wer nicht. Und Patrick, du hast es mir schon so schön vorweggenommen. In der Bücherserie und Comics, oder, dort lernen wir eben Star Wars, es gibt viele Gruppierungen und Religionen von Machtsensitiven und die Art und Weise, wie die die Macht sehen und interpretieren, das ist halt ein Sichtweise, das ist ihre Sichtweise und das ist nicht zwingend die richtige. Das ist vielen jeder selber auch bewusst, anderen wiederum nicht, aber das ist eine Lehre quasi, die für Leute, die halt das erweiterte Star Wars-Universum aus den Comics und Büchern kennen, kein neu. Das ist für Neulinge, die jetzt da diese Serie schauen, tatsächlich etwas Neues. In Clone Wars haben wir eben die Hexen von Dathomir kennengelernt, die Nachtschwester, das ist ein Hexenzirkel, wo zu Zeiten der Clone Wars ihre Dienst den Separatisten angeboten haben, also quasi der bösen Seite des Konflikts. Und vor allem haben sie auch Sklaven gehalten, männliche Sklaven. Und eine von diesen männlichen Sklaven haben sie Palpatine verkauft. Und aus dem Sklaven hat Palpatine dann seinen ersten Sith-Schüler gemacht, den Darth Maul. Jahre später dann aber sind die Nachtschwestern vom Count Dooku, vom Anführer der Separatisten, verraten und hintergangen worden, weil die Nachtschwestern sich in einen Mordkomplott gegen den Count Dooku haben verstricken lassen. Ich lasse jetzt all die epischen Details zu dieser Geschichte aus. Aber der Punkt ist, was auf das gefolgt ist, ist das Massaker von Dathomir, also die Schlacht, die eigentlich die Nachtschwestern fast komplett ausgelöscht hat. Eine Schlacht, die Separatisten geführt haben. Und Überlebende hat es kaum gegeben in der Serie Ahsoka. Da sieht man eine, Elspeth Morgan. Leute, die das PlayStation-Game Star Wars Jedi Survivor und Fallen Order gespielt haben, haben nochmal eine andere kennengelernt, nämlich die Marin. Das ist einfach eine so Gruppierung, mega spannende. Eine ganz andere, die hören wir, von der hören wir im Star Wars Spin-off Rogue One zum ersten Mal. Das sind die Wächter von den Wills. Die Gruppierung, die huldigen diesen Wills und die haben auf dem Planet Jedha, in der Hauptstadt Jedha, Jedha City, den Kyber-Tempel errichtet und sie huldigen diesen Wills, die so quasi omnipotente, eng mit der Macht verbundene Wesen sind. Sie zu verstehen, ist das Ding von der Unmöglichkeit. Sie existiert irgendwie und irgendwie existiert es auch nicht. Und die Priester der Wills, also wirklich Wills selber, sind auch die gewesen, die am Yoda Technik beigebracht haben, als Machtgeist der Toten zurückzukommen. Wieso genau erwähne ich die Wills genau wegen Jedha? Weil das bringt uns wieder zurück zu der High Republic. Auf Jedha hat es nämlich mal zu den Zeiten der High Republic die Convocation of the Force gegeben. Das ist quasi ein Rat, wo sämtliche Macht, Religionen und Gruppierungen an einen Tisch gebracht hat. Quasi damit alle Machtnutzenden in der Galaxie zusammenhocken und einen Strang ziehen, unter denen auch die Jedi. Leider hat aber der Frieden zwischen den Religionen nicht lange angehalten. Es ist immer mehr Misstrauen gekommen, Feindseligkeiten, wer hat recht oder welche Machtinterpretation ist die richtige. Der Rat ist dann auch sabotiert worden und am Schluss ist auf der Heiligen Straße von Jedha sogar Krieg ausgebrochen. Und das ist dann das Ende von dem Rat gewesen. Seitdem gibt es die Convocation of the Force nicht mehr. Das ist ein paar Jahrzehnte vor The Acolyte passiert und seitdem haben die Jedi sich selber rausgenommen, die Aufgabe zu bestimmen, wer in der Galaxis die Macht nutzen darf, wer nicht und welche Gruppierung im Frieden in der Galaxis dienlich ist und wer nicht. Und das wiederum schließt den Kreis da zu The Acolyte, zu dem Hexenzirkel, wo eben der Mother Anisea, das ist der neue Charakter, den wir da eingeführt bekommen, das ist, der Hexenzirkel wird von ihr angeführt und sie sagt eben, sie versteckt sich von den Jedi, die sie offenbar nicht tolerieren. Und die Anisea, sie ist Mother, sagen alle zu ihr, aber sie scheint tatsächlich nicht nur den Titel zu tragen, sondern wirklich auch die Mutter von der Osha und der Maid zu sein. Zumindest einem Aussehen nach, oder?
Das ist jetzt ein richtig crazy, langer Monolog-Geschichts-Deep-Dive im Star Wars Lore gewesen,
Luca. Ja, ich habe noch mehr davon, es kommt einiges.
Vor der Mother Anisea, die offenbar offensichtlich die Mutter ist von Osha und Mei, lernen wir ja noch kurz die Mother Coryll kennen, die am Aussehen auch einmal nichts mit einer lieblichen Mutter zu tun hat von diesen Zwillingen. Und bei ihr ist man einfach schon irgendwie beim ersten Auftritt und dann nachher auch noch. Die ist einfach in jeder Einstellung aggro drauf und ich bin nicht ganz sicher, ob das mit ihrer Spezies zusammenhängt.
Die gleiche Spezies übrigens vom Darth Maul.
Da habe ich auch gedacht, weil so Gesichtszüge sind ähnlich, also die Farbgebung.
Genau, wiederum beheimatet auf Tatooine, auch wieder in einen kleinen Kreis geschlossen. Und spannend finde ich auch, dass Jedi selten eigentlich direkt angesprochen werden. Es gibt solche, die sagen, das und das ist nicht gut. Aber man weiss dann schon, wenn man zuschaut, dass sie Jedi meinen. Und ich habe auch gut gefunden, wie du vorher gesagt hast, Jedi haben sich das rausgenommen, quasi zu bestimmen, wer die Macht darf nutzen. Du hast ganz am Anfang hast du gesagt, Hexenzirkel, der die dunkle Macht praktiziert. Ich weiss nicht, ob es einfach per se die dunkle Macht ist. Sie tut einfach die Macht praktizieren.
Genau. Und die beiden, Osha und Mei, die sollen an diesem Tag eine Zeremonie absolvieren, quasi den Aufstieg.
Die Mei kann es kaum erwarten, so in ihrem Verhalten und wie sie miteinander schwätzen. Und Osha ist sich so gar nicht sicher, ob sie eine Hex werden will.
Eigentlich überhaupt nicht. Sie will die Galaxie erkunden, sie will anderes sehen. Für mich ist das wieder wie ein bisschen so das Zeigen, sie repräsentiert das Licht. Und der Hexenzirkel, sie sind mehr auf der dunklen Seite der Macht, ohne jetzt zu werten, ob sie gut oder böse sind. Ich glaube, in dieser Folge ist die Rollenverteilung sogar paradoxerweise umgekehrt, oder? Dass jede eher ein bisschen als die Aggressoren überkommen und der Hexenzirkel nicht. Aber sie praktizieren meiner Meinung nach halt schon eher Dark Force Magie, nenne ich das mal. Und Osha fühlt sich halt von dem eher, abgestoßen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie weg will von dort oder warum sie nicht mit dem kann anfangen. Und Mei hingegen absolut empfänglich ist für das. Und es geht ja nicht nur darum, ein Hex zu werden, sondern, also sie würden Neid ablegen, das Vermächtnis vom Hexenzirkel, also quasi die Zukunft vom Hexenzirkel zu sichern und weiterzutragen. Und Osha fühlt, das ist nicht richtig oder zumindest nicht das Richtige für sie. Und vor dem Aufstieg gibt es ja dann eben noch die Unterrichtsstunde. Da kommen wir wieder zum Punkt, die verschiedenen Interpretationen von der Macht. Die Mutter Anisea, sie beschreibt die Macht meiner Meinung nach eigentlich recht ähnlich wie der Obi-Wan Kenobi in Episode 4, wo er Luke das erste Mal die Macht erklärt. Nur für die Jedi ist die Macht mehr ein Kraftfeld und für Anisea ist die Macht mehr ein Faden. Oder sie sagt beides. Also der Obi-Wan der sagt, the Force, it surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together. Und er benutzt wirklich die Wörter durchdringen und binden, wo auch die Anisea verwendet, nur dass für sie ist es halt einfach ein Faden, wo alles miteinander verbindet und quasi ein Schicksalsfaden. Wenn du dran ziehst, dann ja.
Ich finde aber auch bei dieser Unterrichtsstunde zeigt es aber schon auch, dass die Hexe Macht eher zur Verteidigung brauchen und nicht irgendwie etwas angreifen oder beeinflussen, weil sie trainieren ja, wie sie sich miteinander können verbinden können, um Macht nutzen, um sich verteidigen. Obwohl Seb auch ein bisschen weird war. Das hat mich dann mehr an so ein Kamehameha erinnert als aus irgendwie etwas aus Star Wars. Aber ja, so it is.
Hey, du hast noch nicht die Nachtschwester von Dathomir gesehen. Also aus der Clone Wars-Reihe, Patrick wird mir recht geben, da kommt recht viel crazy shit zusammen bei denen.
Bei mir ist etwas ganz anderes aufgeploppt bei dieser Unterrichtsstunde und wo sie das erklärt hat mit dem Faden zum Nutzen bzw. so einem dann bindet. Ganz eine andere Welt, ganz eine andere Serie. Wheel of Time. Das Rad der Zeit, wo ja auch keine Ahnung, 30, 40-bändige Fantasy-Geschichte ist, die in Serie gegangen ist vor ein paar Jahren. Und dort gibt es die Aes Sedai, das sind Hexen, würden wir sie nennen. Und ich musste mega an das denken, weil die beschreiben das nahezu genau gleich. Die tun auch quasi Fäden rausholen und tun die dann einsetzen, um ihre Kräfte oder ihre Zauber zu machen. habe ich so gedacht, das kommt mir so fest, mega fest bekannt vor. Ich möchte noch ganz kurz, habe ich einen interessanten Dialog zwischen der Mutter Anisea und der Mutter Coryl mir notiert, wo Mutter Coryl sagt, Mutter Anisea sei viel zu lieb mit den Kindern, die brauchen eine strenge Hand. Und dann sagt Anisea, ja, das ist doch ganz normal, Dosha tut halt ihre Grenzen ausloten und so, das ist normal. Und dann sagt Mutter Coryl, das sind Zwillinge, bei denen ist nichts normal. Und das ist einfach so die Zwillingsthematik, die bei Star Wars immer mal wieder auftaucht. Also ich meine, bei Luke und Leia angefangen. Ich bin gerade Buchreihen am Lesen, wo weit nach den Geschehnissen von der Episode 4 bis 7 spielen. Du weißt es, Luca, das Erbe der Jedi. Dort sind immer noch Luke und Leia und Han Solo-Figuren, sind aber einiges älter und die haben dort fast einen unbesiegbaren Gegner, der in die Galaxis kommt, die sogenannte Yushan Wong. Und dort bin ich jetzt auch gerade so dran, dass sich herauskristallisiert, dass für die Zwillinge etwas ganz Besonderes ist. Also Zwilling ist im Star Wars Universum etwas ganz Besonderes, immer.
Absolut, die Thematik kommt immer wieder vor, sogar im Acolyte-Logo mit diesen beiden O's, wo eine zumindest visuelle Nachzeichnung ist von dem, was dort bei diesem Aufstieg, bei dieser Zeremonie passiert, nämlich die zwei Monde, so der rote und die blaue Mond, auch da wieder irgendwie so ein bisschen gut und böse, wo den Mondfinsternis macht und aus dem rauszieht Anisea irgendeine dunkle Kraft. Und sie sagt ja auch noch, und das ist jetzt ein ganz wichtiges Wording, meiner Meinung nach, sie erklärt, der Hexenzirkel, der versteckt sich, weil ihre Kräfte für dark und unnatural gehalten werden. Und das ist halt auch so ein Spruch, der mega zu Star Wars gehört.
The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
Und das ist natürlich aus der Opernszene in Episode 3, wo der Palpatine Anakin die Legende vom Darth Plagueis the Wise erklärt und vor allem wie der Darth Plagueis the Wise offenbar das Wissen erlangt hat, andere vom Tod zu bewahren, außer sich selber, weil er im Schlaf getötet wurde von seinem Schüler. Und die Wörter eben «dark» und «unnatural», die Anisea da verwendet, die sind absolut nicht zufällig. Ich bin hundertprozentig davon überzogen. Ich will das später noch ausführen. Ich bleibe jetzt aber zuerst noch kurz bei dieser Zeremonie, wo ja, was genau passiert? Ein bisschen cringe ist es schon. Okay. Mutter Anisea scheint aber von diesen zwei Monden im Hintergrund, die sich genau übereinander befinden, Kraft zu sein. Und die Kraft kanalisiert sie zuerst auf die May, die dann quasi auch das kreisförmige Tattoo auf ihrer Stirn bekommt und damit das Eid und das Gelübde abgeleitet hat, die Zukunft und das Vermächtnis vom Zirkel weiterzutragen. Und genau in dem Moment, wo die Osha dran wäre und man merkt ihren Arm, sie will den Eid wirklich nicht ablegen, taucht die Jedi auf. Dindara, der Torbin, der Kelnaka und der Soul. Und die Jedi sind zwar da scheinbar nicht, um den Hexenzirkel zu vernichten, sondern einfach zu sagen, hey, ihr dürft ja schon sein, aber ihr dürft einfach per Dekret von der High Republic kein Kind ausbilden. Das dürfen nur die Jedi. Also eigentlich eine andere Form von Ausrottung, wenn man so will. Weil wenn die Machtreligionen keine Nachkommen dürfen ausbilden, dann gibt es die ja irgendwann mal auch nicht mehr. Ich finde es schon eindrücklich, wie die Rollenverteilung da umgekehrt wird. Man hat das Gefühl, eigentlich die Hexen müssen die Bösen sein. Aber in dieser Folge wirkt es eher umgekehrt.
Ja, sie beanspruchen einfach irgendwie eben den Umgang von der Macht wirklich einfach für sich. Und es macht so den Anschein, als zügeln sie da in der ganzen Galaxis hunderte, tausende Kinder ab, wenn sie sehen, dass die eben machtsensitiv sind. Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen, Dindara lügt einfach zuerst einmal eiskalt. Hey, sorry, ja. wir haben nicht gewusst, dass der Planet unbewohnt ist. Also es ist so offensichtlich gelogen, dass Anisea das dann gerade natürlich aufnimmt. Und es wird dann sehr schnell offensichtlich, dass sie wegen diesen Kindern, wegen diesen Zwillingen dort sind, wegen der May und der Osha, wo ich mich dann auch gefragt habe, woher?
Also der Soul hat sie ja gesehen.
Ja, das schon, aber wie sind sie überhaupt dort drauf gekommen, dort nachzuschauen? Gehen sie einfach Expeditionen machen und irgendwie einfach ein bisschen Planeten abgrasen aufs Grotwohl?
Ja, ich glaube im Fall schon. Das ist auch das, was muss der High Republic, die Jedi sind tatsächlich so extrem zahlreich, dass sie wirklich bis in die hintersten Winkel der Galaxis können Präsenz markieren. Das ist in den Prequels ja schon lange nicht mehr so. Auch wenn wir lange immer gemeint haben, die Jedi sind in den Prequels auf ihrem Höhepunkt. Das ist ja eigentlich eben nicht so, sondern die High Republic ist ihr goldenes Zeitalter. Und tatsächlich ist das quasi das, was sie gemacht haben. Mit diesen Jedi-Tempeln, mit diesen Außenposten, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, das Netzwerk, das sie gebaut haben, das Starlight Beacon, das sie später gebaut haben, wo quasi wie so der Todesstern aber in gut ist, wo aber halt auch dafür da ist, für Recht und Frieden und Ordnung in den äußeren Regionen der Galaxis zu sorgen. Das ist ja das Krasse, oder, an dem Ganzen. Und ich glaube, sie haben einfach den Zirkel, den Hexenzirkel beobachtet oder geschaut, was die da machen. Und dann entdeckt, oh, da hat es Kinder. Und das ist dann der Grund, warum sie jetzt eingegriffen haben. Ja. Meine Theorie.
Ja, nur weil halt Madrani Seya so fest gemeint hat, dass sie dort sicher sind. Ist auch ein schöner Umkehr, ist auch irgendwie so eine schöne Umkehrrolle. Ich meine, nach Episode 3, nach dem Order 66, wo es geheissen hat, wir müssen, alle Jedi sollen getötet werden, gehen ja dann quasi die Inquisitorinnen vom Darth Vader, ja, gehen ja dann quasi in der ganzen Galaxis irgendwie noch Leute suchen, die machtsensitiv und könnten Jedi sein. Und jetzt sind es Jedis, die probieren, möglichst alles zu sich zu holen.
Genau, genau. Und das ist auch etwas, was Leslie Headland im Vorfeld angesprochen hat, dass die Acolyte eben die Rollenverteilung bewusst umkehren will und halt wirklich für eine spannende neue Interpretation sorgen will, da, wo wir uns eher auf die Seite von der, ich sag mal, von der Bösen schlönt und jede ein bisschen als eben die Institution in der Galaxis sieht, die halt eben alles kontrollieren will und vielleicht eben doch nicht nur gut macht und schädlich ist. Es kommt dann aber auch da fast zur Eskalation, wo die Mother Anisea irgendwie quasi auf dem Torbin seinen Geist zugreift und seine Augen sich schwarz verfärben und seinen Geist total quält. Und das hat mich dann wieder an die erste Folge erinnert, wo Osha Vision hat vom Kind May und wo man dort auch die May kurz sieht mit schwarzen Augen, wo sie zugibt, Dindara umgebracht zu haben. Das hat dann bei mir wieder etwas ausgelöst, aber auch da werde ich noch später darauf eingehen. Dann ist ja in dieser Szene lässt Torbin dann aber doch los, weil sie merkt, hey, jetzt da Krieg anfangen mit den Jedi, das wäre definitiv der Untergang vom Zirkel. Und die Jedi bieten den beiden Zwillingen an, eigentlich, hey, legt die Jedi-Prüfung ab, dann schauen wir, ob ihr überhaupt könnt Jedi werden. Falls ja, dürft ihr mit uns mitkommen. Ich sage dürfen, aber es klingt alles irgendwie immer ein bisschen nach müssen. Und die Osha will das unbedingt machen, die May weniger. Der Plan ist eigentlich, dass sie die Tests extra verhauen, damit sie bleiben dürfen. Aber bevor es so weit kommt, kommt es noch zu einem unglaublich wichtigen kurzen Austausch zwischen der Mother Anisea und der Mother Coryl. Nämlich, dass die Osha und May keinen Vater haben und dass Anisea sie erschaffen hat und die Mutter Coryl, die immer so mürrisch und böse reinschaut, sie ausgetragen hat. Und das ist eine riesige Verbindung zu den Prequels und vor allem zum Darth Plagueis. Und jetzt kommt der Deep Dive, den ich angekündigt habe. Also schaut, es wird unglaublich epic. In Episode 1 lernen wir ja, dass Shmi Skywalker am Anakin seine Mutter auch eine unbefleckte Schwangerschaft hatte. Also dass der Anakin auch keinen Vater hat. Und Fans haben damals nach Episode 1 am Anfang gefunden, das ist ein bisschen weird, ist das ist Anakin jetzt etwa Space Jesus oder was, oder? Ein paar Jahre später, dann in Episode 3, ist eben die Szene gekommen, wo der Palpatine ein bisschen Licht auf die Sache ins Dunkle gebracht hat, nämlich eben mit dieser Legende, der Darth Plagueis, wo die Weisheit erlangt hat, nicht nur seine Geliebte vom Tode zu bewahren, sondern Midichlorianer so zu manipulieren, dass sie Leben erschaffen können. Doof nur, dass er seinem Schüler alles beigebracht hat, sodass der Schüler dann den Plagueis ihn im Schlaf getötet hat. Und der Palpatine, der hat das dem Anakin natürlich erzählt, um ihn zu ködern. Der Anakin hat ja die Machtvisionen gehabt, dass seine Frau Padme bei der Geburt der Kinder würde sterben. Und wo der Anakin später herausgefunden hat, dass der Palpatine der Schüler war, der Sith-Schüler von Plagueis, hat er sich dem Sith-Lord angeschlossen.
Is it possible to learn this power?
Not from a Jedi.
Das ist aus dem Film. Auf das aber hat es unter den Fans lange, lange Zeit die Theorie gegeben, dass es der Plagueis war, wo der Anakin erschaffen hat. Das ist aber nicht so. Die Bücher vom Autor James Luceno aus dem Jahr 2012 vor allem und dann später ein paar Journals und so, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die haben ganz ein anderes Bild gezeichnet. Und das ist folgendes. Der Plagueis, der hat tatsächlich an die Unsterblichkeit geforscht, weil anders als Jedi hat er nicht daran geglaubt, dass der Tod ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist. Und seine biologischen Forschungen haben für Außenstehende darum eben auch als unnatural gelten. Also da wieder das Wort. Der Plagueis hat dann aber herausgefunden, wie man quasi einen Körper als Behälter vorbereiten kann, um dann später sein Bewusstsein mit Hilfe der dunklen Seite der Macht in den Körper zu transferieren. Eine Forschung, die Palpatine dann auch von ihm gelernt hat und später genutzt hat. Vor allem, wir wissen das jetzt mittlerweile in Episode 6, wo der Vader ihn in den Reaktorschacht geworfen hat. Dort hat der Palpatine all seine Macht, die er hatte, kanalisiert und sein Bewusstsein auf den Klonkörper, auf Exegol transferiert. Das ist dann das, was man in Episode 10 sieht. Und im Film ist das dann die dunkle Machtexplosion, die quasi rausgegangen ist aus dem Reaktor. Also es ist quasi wie sein Geist, den er rausgesendet hat zu dem Klon. Das Problem ist nur, die Klonkörper, die er erschaffen hat, die sind nicht stark genug, um seiner Verderbtheit zu widerstehen. Darum hat er seinen Körper immer, all Jahr, immer wieder müssen wechseln und ein Klonkörper ist kaputter als der andere. Darum sieht man ihn auch in Episode 10 in so einem zerfallenen Zustand, weil das einfach der x-te Körper ist, der seiner Macht oder seiner Verderbtheit nicht kann widerstehen kann. Bis dann halt endlich Dre auf den Plan tritt, der ja selber auch ein Palpatine ist und damit einen Körper hätte, der genug stark ist, um seine Macht können bändigen. Und darum will er sie als neuen Behälter quasi haben, nur das lässt dann Dre nicht zu. Nur, wenn man einfach nur immer seinen Körper wechselt und den Tod damit quasi betrügt, ist das wirklich Unsterblichkeit? Der Plagueis hat gefunden, nein. Er war überzeugt, dass der Schlüssel zu der Unsterblichkeit eine Diade in der Macht ist. Oder jedenfalls in der Diade der Macht liegt. Und das haben wir in der letzten Folge besprochen. Die Diade der Macht, das ist, wenn quasi eine Machtverbindung zwischen zwei Lebewesen entsteht, die unglaublich stark ist, dass sie quasi über die Galaxis hinweg können, miteinander reden, kommunizieren. Und wenn die beiden zusammen sind und ihre Macht quasi kombinieren, dann sind sie stärker als alles andere, was man kann. Machen. Also das ist das, was Rey und Ben Solo in den Sequels sind. Und das ist das, was wir mal in Folge, ich glaube in Folge 1 ist es gewesen, wo wir das besprochen haben, wo ich die Theorie aufgebracht habe, ob die Ocean und May eben nicht auch so eine Diade in der Macht sind, quasi die Verbindung. Die Verbindung, die ist nämlich unglaublich selten, die taucht tatsächlich auch nur alle paar Jahrhunderte auf, wenn überhaupt. Und der Plagueis, er hat versucht, Midi-Chlorianer so zu manipulieren, dass er so eine Diade erzwingen kann. Und zwar zwischen sich und seinem Schüler Palpatine. Gelungen ist ihm das aber nie, stattdessen ist etwas ganz anderes passiert. Der Anakin ist geboren. Und das war etwas, was den Plagueis total terrorisiert hat, weil er hat vermutet, dass es die Macht selber ist, die mit dem Anakin zum Gegenschlag ausholt. Also quasi, dass die Macht gemerkt hat, dass der Plagueis so kurz davor ist, über den Tod zu gebieten, die Diade können selber zu produzieren, zu reproduzieren und damit mächtiger als alles andere ist. Und so hat die Macht quasi ihre eigene, stärkste Waffe, die sie hat, ins Feld geworfen, nämlich die Auserwählte von der Jedi. Der Palpatine hingegen, der hat in dem Ganzen eine Chance gesehen. Der hat gesagt, hey, wenn ich die Auserwählte von der Macht korrumpieren kann und vielleicht sogar mit ihm eine Diade bilden kann, dann würde ich eine Form von Unsterblichkeit erlangen, die nicht einmal die Macht selber kontrollieren kann. Weil die stärkste Karte, die sie hat, die Auserwählte, die hat sie ja schon ausgespielt. Und so ist es kurz vor dem Klonkrieg, dass der Palpatine seine Chance ergriffen hat, dass er den Plagueis im Schlaf ermordet hat. Der Plagueis, der ist zu dem Zeitpunkt so im Terror gewesen, dass die Macht jetzt quasi einen Gegenschlag gegen ihn aushält. Der ist völlig abgelenkt gewesen. Der hat nicht gemerkt, dass sein Schüler gegen ihn am Konspirieren ist. Und ist darum auf seine Tricks eingefallen und schlussendlich im Schlaf von Palpatine umgebracht worden. Auch wenn der Palpatine zu dem Zeitpunkt noch nicht herausgefunden hat, wie er die Diade herstellen kann. Aber der Moment war zu günstig, um seinen Meister loszuwerden. Und ja, das ist der Deep Dive hinter dem Ganzen. Jetzt haben wir die ganze Story erfahren. Das bringt uns eben zurück zu The Acolyte. Weil wenn Anisea sagt, sie hat die Kinder erschaffen, heisst das, dass sie quasi genau das geschafft hat, was ein Plagueis nie geschafft hat oder hat wollen schaffen. Oder heisst das sogar, dass sie eben genau die Diade zwischen der Ocean und der May erzwungen hat? Das ist halt wirklich das, was ich unglaublich... Das ist das, was für mich das ein Mindblowing an dieser Folge war. Wo ich dachte, oh, holy shit. Weil, was heisst das, oder? Das heisst vielleicht, ja, der Plagueis könnte irgendwo in dieser Serie sein und auf die Macht oder auf das Wissen, das der Hexenzirkel da hat, können schielen.
Können wir schnell in Erinnerung rufen, dass ich in der ersten Folge den Darth Plagueis ins Spiel gebracht habe? Einfach so.
Und können wir auch in Erinnerung rufen, dass ich in der ersten Folge meine Theorie aufgestellt habe, dass da keine Zwillinge, sondern Klon sind und dass sich da irgendwie jetzt länger mehr auch bestätigt, weil sie ja keinen Vater haben?
Da hängt ja dann auch die Mutter Coryl ein, wo dann Isaiah sagt, sie hat sie erschaffen und dann sagt sie ziemlich unheilvoll. Und was passiert, wenn Jedi erfahren, wie du sie erschafft hast? Dann geht es Radau, hä?
Ja, jetzt sollen die Maikli eben die Padawan-Prüfungen ablegen und sie eben absichtlich nicht bestehen, weil dann Isaiah, sie spricht in dem Ganzen einen guten Punkt an, oder? Die beiden Maikli, die streiten, ob die jetzt gut oder böse sind. Und dann Isaiah, die sagt, es geht da nicht darum, wer gut und böse ist, sondern eben, wer in der Galaxie die Macht nutzen darf und wer nicht. Und das sind wir wieder genau beim Thema, wahrscheinlich bei einem der grossen Themen von dieser Serie. Ich bin absolut irgendwie auf der Seite von der Anisea die ganze Folge schon durch. Und also machen sie den Test. Die May besteht ihn mit Absicht natürlich nicht. Die Osha eigentlich auch nicht, aber der Soul durchschaut sie. Ich frage mich, ob der Soul auch schon die May durchschaut hat, aber gemerkt hat, da ist zu viel Dark Side Power, das lassen wir durch. Bei der Osha hingegen insistiert er, dass er quasi sagt, hey, im Fall, wenn du ein Jedi werden willst, du musst den Mut haben, quasi zu dieser Wahrheit, zu deinem Willen zu stehen und den Leuten zu sagen, du willst ein Jedi werden und das heisst dann nachher halt auch ihre Familie zu verlassen. May, wo sie erfährt, dass die Osha zugestimmt hat, dass sie gesagt hat, okay, ich will ein Jedi werden, ist überhaupt nicht über das froh. Sie bekommt eigentlich sogar einen rechten Kopf von der Osha. Eben die Osha sagt, hey, ich will ein eigenes Leben. Ich will nicht ein Zwilling sein. Ich will nicht mit dir alles machen. Und das ist so eine Szene, wo die Glebserie uns sagen will, ja, darum tickt May später völlig aus. Ich weiss nicht, wie seht ihr das ein bisschen so zwischen diesen beiden?
Ja, es bäumt sich halt so ein bisschen auf. Aber das ist auch so ein bisschen obvious. Mhm. Also weißt du, die ganze Folge ist ja schon so ein bisschen, hast das Gefühl, mit dem Anfang vom Baum, wo sie dort unterhocken, haben sie noch ein engeres Verhältnis, aber dort brodelt es schon und es wird die ganze Folge eigentlich immer mehr kaputt, die Verbindung zwischen denen. Oder halt kaputt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, sie driften immer mehr auseinander. Mhm. Wo dann halt unumgänglich eskaliert.
Ja, es ist schon so. Es ist auch dort, wo die Zeremonie von der Jedi gestört wird und die Zwillinge zuerst versteckt oder sich verstecken. Die Osha fühlt sich ja auch sofort hingezogen zu den Jedi. Und dort habe ich mich nur so ein bisschen gefragt, sie sagt dann, schau mal, wie sie ihre Schwerter tragen. Dann habe ich nur so gedacht, also hast du in dem Fall schon mal Jedi gesehen und du weißt, wie so ein Lichtschwert aussieht, beziehungsweise der Griff, weil wenn es nicht da ist, dann sieht man nur den Griff. Aber dort, sie ist so, von Anfang an ist sie voll into the Jedi und bei der May wird es immer noch mehr und der Widerwille oder sogar der Hass, der muss ja auch irgendwie von neuem kommen bei der May. Ist das irgendwie auch schon irgendwie in der Macht begründet, dass sie halt eher irgendwie vielleicht einen Hang zu der Dunklen Seite hat. Mir hinterlässt Anisea auch nicht zwingend jetzt so den Eindruck, als ob sie diesen Mädchen das indoktriniert hat, dass Jedi böse sind. Also ich halte sie tatsächlich für eine reasonable woman, wie du vorher gesagt hast. Also doch eine recht vernünftige. Sie hat halt andere Ansichten und sie ist da ins Exil auf dem Planet, weil sie schon ein bisschen Angst hat vor der Jedi. Aber ich spüre bei ihr nicht irgendwie Hass oder so zutiefste Abneigung. Sie ist einfach nicht einverstanden mit dem, was die Jedi machen. Aber der Hass, der ja bei der May dann nachher spätestens dort ausbricht, wo Tosha sagt, sie will Jedi werden und sie will sie verlassen, der ist für mich nicht erklärbar mit all dem Hintergrund.
Psychose schon fast. Oder die Rolle von der Mother Coryl. Weil sie ist ja schon auch ein bisschen die, die eben will, dass die beiden Zwillinge ein bisschen härter dran genommen werden. Die, die immer ein bisschen hässiger ist. Die ein bisschen gehässiger ist vor allem. Und du hast jetzt gerade von dem Konflikt zwischen den beiden, quasi dem Streit zwischen den Maikli geredet. Coryl nimmt dann auch die May recht rüde auf die Seite, sodass die Osha und Anisea nochmal einen kurzen Moment alleine haben können. Und dort kommt dann wieder die sehr vernünftige und wohlwollende Seite von der Anisea führen, wo sagt, hey, wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das deine Entscheidung und ich respektiere sie. Wir haben nicht, lass nicht Furcht, Furcht ist auch ein Weg zu der dunklen Seite von der Macht, lass nicht Furcht quasi deine Entscheidungen für dich machen, sondern triff deine eigene. Und wo der Osha sagt, ich will ein Jedi werden, sagt Anisea, alles gut in dem Fall. Ich respektiere deinen Wunsch, ich muss das mit dem Rat besprechen. Und sie trennen sich dort. Und irgendetwas sagt mir, dass offenbar bei dieser Besprechung etwas nicht kann gut gelaufen sein kann. Weil kurz darauf ab nimmt ja das Unheil seinen Lauf. Oder? Da haben wir nochmal May und Osha in ihrem Zimmer. Die Osha ist sich mental am darauf vorbereiten und May kommt, sperrt sie ein, droht sogar, sie umzubringen, wenn sie sie nicht lassen lassen. Sie artet ja völlig aus, wirklich psychotisch schon fast. Dann fängt sie Osha ihr Malbuch anzünden und auf das ab bricht das Feuer aus, wo irgendwie gerade den ganzen Berg anzündet.
Also da ist Jesus unlogischste von dieser ganzen Folge. Also zuerst mal die Eskalation. So, hä, wieso willst du sie jetzt auf einmal umbringen? Es ist einfach so viel zu schnell gegangen. Und dann zündet sie ein Büchlein an und aus einem Funken fackelt einfach den ganzen Berg. Also hey, nein. Also weißt, Stein, Stahl oder whatever. Sorry, aber wenn ihr in Physik ein bisschen aufpasst habt in der Schule früher, dann merkt ihr, dass das nicht wahr sein kann, dass das einfach irgendwie viel zu schnell eskaliert
ist. Das ist crazy. Das muss ein spezielles Hexenfeuer gewesen sein. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also, oder es ist im Hintergrund etwas passiert, was wir nicht wissen. Weil allein einfach nur durch das kleine Flämmchen, das die May dort empfacht, fackelt nicht alles ab.
Speziell habe ich dann auch gefunden, Osha ist dann eingesperrt in diesem Zimmer und es brennt, das Feuer breitet sich aus und sie hat dann, keine Ahnung, schon da scheinbar als Achtjährige die Mac-Neck-Skills, also sie ist sehr bewandert, handwerklich und technisch. Sie schafft es dann durch einen Kurzschluss eine Öffnung aufzumachen im Zimmer und kann durch ein Loch abhauen, habe ich dann irgendwie schon auch ein bisschen speziell gefunden. Irgendwie vor dem Test, wo sie auf die May wartet, draussen fühlt sie sich auch so hingezogen zum Kelnaka, wo irgendwie gerade an einem Gleitraum rumknuppern ist. Also soll das erklären, dass sie spürt, der Mac-Neck ist.
Ja, das ist einfach zu gewollt, haben sie da wollen. Ich finde einfach, das ist so ein bisschen,
einfach ein bisschen reingeschmissen, so, um zu sagen, aha, darum ist sie nachher ein Mac-Neck. Aber für mich ist es dort zu einem crazy, ich hatte dort plötzlich so eine crazy Midichlorian Force Vision of the Week gehabt, wo ich diese Szene gesehen habe. Ich habe vorausgesehen, nämlich wer wirklich dahinter steckt.
Oha.
Oder wer dahinter stecken könnte. Meine Theorie ist nämlich, ich habe es vorher kurz ein bisschen angetönt, aber nicht weiter ausgeführt, ist nämlich eben die Mother Caryl, dass die hinter dieser Tragödie steckt. Weil was passiert? Erstens einmal, okay, sie ist immer die Härte, die nicht nachsichtig ist, die die Ocean da so noch halb zusammenschießt und sagt, hey, ich habe mehr von dir erwartet und so. Die auch nicht einverstanden ist, die nie einverstanden ist mit dem, was der Mother Anisea macht. Und die auch jede so richtig abgrundtief zu hassen scheint. Und also nicht nur zu fürchten, sondern wirklich zu hassen. Wo wahrscheinlich auch die Michael oder zumindest May indoktriniert hat. May, die eh ein bisschen offen ist für die dunkle Seite der Macht. Und jetzt kommt Osha und will ein Jedi werden. Genau eine von denen, die sie am meisten hasst. Etwas stimmt da nicht. Und ich sage, wo die Coriel die May vorher weggezerrt hat von diesen beiden, hat sie irgendetwas mit ihr gemacht. Vielleicht sogar etwas mit diesen schwarzen Augen. Das ist eine Technik, die wir gesehen haben, die Anisea angewendet hat. Wir haben in der ersten Folge bei dieser Kindvision von der May, wo die May sagt, ich habe Dara getötet, hat sie auch schwarze Augen gehabt. Und ich frage mich, ob da quasi irgendeine Art von Possession passiert, dass die May plötzlich da zu der Osha geht, wo doch ihr Herz allerliebst ist. Und ja, logisch ist sie hässig, dass sie will verlassen, aber gerade so derart wirklich mit umbringen und so, das ist so out of character, dass ich sage, sie ist da von der Coryl irgendwie mit dieser Technik manipuliert wurde. Ich glaube auch nicht, dass es Feuer vom Büchli ist, wo plötzlich ganz sogar der Reaktor vom Berg anzündet und alles. Ich glaube, auch da geht wieder mehr ab. Wir sehen, während die Osha am Flucht ist, wir hören irgendetwas von Kampf, irgendetwas passiert. Wir sollen wahrscheinlich meinen, die May ist es gewesen oder sogar die Jedi. Wir sehen die Mutter Anisea tot. Wer sehen wir nicht? Wir sehen die Mutter Caryl nicht tot. Sie ist irgendwie nicht unter den Toten. Und was wir auch noch haben, das ist ja nachher die letzte Szene, quasi in dem Reaktorraum, wo die da auf dem Geländer stehen, May und Osha, mit dem kaputten Geländer in der Mitte, wo halt ein bisschen so symbolisch der Rift zwischen diesen beiden zeigt. Die May denkt ja plötzlich, die Osha, Hegi das Feuer gelegt. Plötzlich ist May da, was hast denn du da gemacht, oder? Oh, hallo, du hast das Feuer gelegt. Also irgendwie ist sie in dem Moment auch wieder weird für mich, als ob sie nicht wüsste, was da passiert ist. Für mich deutet viel zu viel darauf hin, dass May in dem Moment nicht sie selber war und vielleicht auch oft in dieser Serie nicht sie selber ist, sondern dass sie da manipuliert wird. Und das führt zu meiner neuen Theorie, nämlich dass Mother Coryl unser Sith Lord ist, der mysteriöse Sith Lord, der alles quasi handelt. Und ja, wir wissen, May weiss nicht, wer der Sith Meister ist. Das hat ja der Soul herausgefunden in der zweiten Folge. Sie kennt die Identität nicht von ihrem Meister. Ich glaube, Coryl, dass sie ihre eigene Identität kann verschleiern, das ist jetzt nicht das Problem. Also an dem würde ich jetzt die Theorie nicht aufhängen, aber klingt doch plausibel.
Spannend. Behalte ich sicher einmal im Hinterkopf. Was mir halt aufgefallen ist, wer man halt auch nicht sieht in dem ganzen Gewusel, sind abgesehen vom Sol Jedi. Indara, Torbin, Kelnaka, die sieht man alle nicht. Der Sol ist der Einzige, der dort innen rumsäckelt und dann die Osha rausholt. Das ist mir einfach aufgefallen. Und was eben auch war, ist, schnell zurückspulen zu dieser Trainingseinheit, wo sie den Faden erklärt, das Training wird dann auch unterbrochen, weil irgendwie etwas scheucht sie auf und ja. Coryl geht dann in den Reaktor oder Generatorenraum oder was es ist und schaut dort irgendwie rein und es flackert dann einmal so kurz. Und eben das nächste Mal, wo man den Generatorenraum-Reaktor sehen, ist dort, was in die Luft jagt.
Du meinst, er könnte von den Jedi sabotiert worden sein?
Also was mir noch aufgefallen ist, halt eben in dieser Schlusssequenz, oder was fast Schlusssequenz hätte, wo die Osha dann flüchtet oder mit dem Soul halt abhaut und dann an der ganzen Leiche vorbeigeht. Die sind zwar alle tot, aber sie sind ja nicht durchs Feuer gestorben, weil die haben alle keine Verbrennung. Also muss irgendetwas anderes passiert sein, dass die gestorben sind. Ob es jetzt vielleicht Jedis gewesen sind oder ob sie selber irgendwie, weil ja die Hexen alle miteinander verbunden sind, irgendetwas erleidet haben, dass alle miteinander gestorben sind, weiss es nicht. Was mir auch noch in den Sinn kam, ist eben, weil du die anderen Jedi ja nicht siehst, sie müssen aber ja irgendetwas damit zu tun haben, weil in der zweiten Folge, wo der Torbin ja vorkommt, siehst du, dass er irgendeine Verletzung im Gesicht hat. Und in der dritten Folge, wo sie ja die Zeremonie stürmen und stören, hat der Torbin die Verletzung noch nicht. Das heisst, die muss dort passiert sein, wo wir nicht wissen, was genau abgelaufen ist.
Genau, und sie haben ja alle, also vor allem der Torbin hat Schuldgefühl, wie blöd, also irgendetwas ist an dem Fall. Er sagt ja noch zu der May in der zweiten Folge, wir haben gedacht, wir hätten das Richtige gemacht. Was auch immer das bedeutet, oder? Also der irgendwo ist er schon involviert. Der Kelnaka, der ist irgendwo im Exil auf dem Dschungelplanet.
Der finde ich kommt viel zu wenig vor. Ich meine, was ist da für ein krasser Cliffhanger in der zweiten Folge, wo am Schluss der Wookie kommt? Und du, ich habe die dritte Folge angefangen und dachte, boah, jetzt geht es richtig los, jetzt kommt die ganze Wookie-Szene und so. Hä? Wieso nicht? Es ist irgendwie so, der ganze Cliffhanger haben sie völlig verkackt.
Es war auch ein unnötiger Cliffhanger gewesen, wenn jetzt plötzlich...
Mega unnötig.
Ja, und so endet dann halt auch die Folge. Also ich weiß nicht, meine Theorie, ich weiß, letzte Woche hatte ich Theorie gehabt, dass der Kymir der Sith Lord ist, jetzt ist es Coryl. Ich weiß, wenn ich einmal alle Verdächtigen, einen treffe ich dann und dann kann ich am Schluss sagen, ich habe es doch gewusst.
Ja, wir wissen halt nicht, was mit der May passiert ist. Du hast zwar am Schluss gesagt, die May hat überlebt, das weisst du auch, aber du weißt ja nicht wie und du weißt nicht, was mit ihr nachher passiert. Also wir wissen, dass jetzt die Osha im Raumschiff mit den Jedis unterwegs ist und dass die mit denen jetzt weggeht, aber was mit der May passiert und wie welche Richtung sie jetzt sich bewegt, das wissen wir ja auch noch nicht.
Patrick, du hast Darth Plagueis ja ins Spiel gebracht von Anfang an. Was hat dir diese Episode Inputs gegeben, um eine neue Theorie zu ihm zu spinnen?
Die ist noch nicht sehr ausgebaut, aber für das fehlt mir wie auch noch ein bisschen Material. Und, also irgendwo spukt der Darth Plagueis mit seiner Macht, Leben zu erschaffen oder Sterben zu verhindern oder aufzuverzögern, spielt mit.
Ich hätte sonst eine Theorie für dich. Sie stammt aber nicht von mir, sie stammt von einem Kollegen, der uns zulässt. Oh. Und die ist auch verdammt gut, finde ich, oder tönt sehr vielversprechend. Wer sagt eigentlich, dass die Acolyte, der titelgebende Acolyte, eben gar nicht May ist, sondern der Sith Lord und er in der May halt jemanden sucht, einen Verbündeten, der mit ihm zusammen kann, seinen Meister oder seine Meisterin overthrowen, um es auf Englisch zu sagen.
Sehr, sehr spannend. finde auch Akolyt, das Acolyte, das ist ja, kommt ja aus dem Religiösen, passt für mich. Auch das behalten wir sehr gerne mal im Hinterkopf, Kollege von Luca.
Abschließende Worte, haben denn etwas zu sagen? Ich glaube, wir sind am Ende der Episode. Sie endet mit dem vermeintlichen Tod von der May. Wir wissen alle, sie hat überlebt.
Ja.
Sonst haben wir, glaube ich, alles gesagt, oder?
Ja, in der Schlusseinstellung steht sie einfach wieder vor dem Buntabaum, wo die Folge anfängt. Leicht verzweifelt und fertig.
Genau, sie steht dort und sucht nach der OSHA, weil sie hat am Anfang von der Folge ja gesagt, immer wenn sie die OSHA nicht findet, weiss sie, wo sie suchen muss, nämlich bei dem Baum. Und jetzt ist sie aber nicht mehr bei dem Baum. Jetzt ist sie endgültig weg.
Gut, und jetzt, wie anfangs gesagt, wir haben immer noch genau die gleichen Fragen, wir haben immer noch genau die gleichen Unklarheiten und ich glaube, es ist jetzt einfach der Cliffhanger mit dem Wookie von der Folge 2, geht jetzt über in die Folge 4 und jetzt können wir weitermachen in der Serie und die Folge einfach vergessen.
So schlimm.
Ja, nein, das stimmt schon. Ich das jetzt überspitzt darstellen. Ich meine, wir haben mega viel Kontext mitbekommen. Vor allem dank der Folge hat uns der Luca einen mega schönen Deep Dive in die Lore von Star Wars können geben. Und ich habe jetzt in dieser Stunde mehr gelernt, als ich im ganzen Leben über Star Wars ist es ein Erfolg.
Sehr geehrte Damen und Herren, die nachfolgende Sendung verzögert sich um mindestens 30 Minuten.
Besser nicht. Machen wir einen Schlusspunkt da. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Gebt euch Bewertungen ab, schreibt uns einen Kommentar. Und ja, schaltet nächsten Freitag wieder ein, wenn wir weitermachen mit der Folge 4. Danke auch euch beiden fürs Mitmachen.
Hey, immer gern. Macht Spass.
Danke dir. Danke dir, Ramon. Danke dir, Luca, für den wirklich deep dive. Für mich auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für andere ist, wo einfach mal so aus Neugier in einen Star Wars Content Podcast reinhören. Völlig erschlagen wahrscheinlich.
Mind is blown. Tschüss zusammen.
Ciao.
Tschüss.
Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars.
The Acolyte.